ARD. Radio 1. Hörbar Brust.
Ich habe gedacht, es geht so nicht weiter. Schluss jetzt mit dieser Verdruckstheit. Du musst diesen Frank jetzt neu erfinden. Morgen kaufst du dir ein paar vernünftige Klamotten und dann gehst du zum Friseur und hab mir einfach vorgenommen, ich werde jetzt ein schöner Mann. Ja, ich bin einfach mehr aus mir rausgegangen. Ich habe mich einfach mehr getraut, unter Leute zu gehen. Ich habe meine Kommunikationshemmnisse, die ich hatte, meine Hemmungen versucht abzubauen. Ich habe auffällige Klamotten, also modische Klamotten getragen. Weißt du, wenn du dich in so einem Parker versteckst, dann tust du das ja deswegen, um unsichtbar zu werden. Und weil du Angst hast, dass wenn du was Auffälliges, Schickes trägst, dass die Leute dann anfangen zu lachen.
Ja.
Was sie dann gar nicht taten.
Nein, das ist das Interessante.
Das ist es ja. Ne? Ja, ja. Aber diese eigene verrutschte Wahrnehmung ist ja schrecklich. Und ich wollte mich einfach mögen endlich.
Radio 1, die Hörbar Rust, eine Radiosendung und ein Podcast. Jede Woche sitzt mir hier ein interessanter Mensch gegenüber, eine tolle Persönlichkeit. Und wer das heute ist, erfahren Sie jetzt.
Radio 1. Hörbar Rust.
Stellen Sie sich vor, Sie liegen am Strand, das Wasser zieht sich langsam zurück, immer weiter, und Sie denken, Moment mal, so ein Szenario habe ich doch gestern erst in meinem Buch gelesen. Hier kommt es gleich zu einem Tsunami. Und dann bleibt Ihnen noch die Zeit, sich und andere Menschen in Sicherheit zu bringen. Denn die Fiktion wird zur Realität. Indirekt wurde unser Gast, der Autor Frank Schätzing, damit zum Retter. Denn sein Buch Der Schwarm verkaufte sich millionenfach weltweit. Es war nicht sein erstes und, wie wir inzwischen wissen, auch nicht sein letztes Buch. Aber es verhalf dem damals schon höchst erfolgreich als Werber arbeitenden Schriftsteller zum sogenannten Durchbruch. Gebürtig stammt Schätzing aus Köln, Jahrgang 1957. Ein musikbegeisterter, verträumter Junge, der sich lange nicht gefiel und dann doch erstmal eine kaufmännische Lehre absolvierte, bevor er mit Kommunikation und Marketing nachlegte. Heute gehört Schätzing zu den zuverlässig erfolgreichsten deutschsprachigen Autoren. Und ja, das Schreiben ist toll, aber irgendwie bleibt Music wahrscheinlich immer his first love.
Music und Weltraum, Space, ne? Herzlich willkommen.
Hi, grüß dich.
Ganz schön viele Lieben und Interessen. Das ist ja schön, wenn man seine Kreativität und seine Fantasie auf so viele Felder verteilen kann. Sind da noch welche, die hier noch gar nicht gefallen sind? Also noch andere Themenfelder?
Ach, ich wollte eigentlich immer alles machen, aber du kannst ja in einem Leben nicht alles machen. Ich wollte Filme drehen, ich wollte auch mal Schauspieler werden, ich wollte Comiczeichner werden. Dann habe ich immerhin einige Jahre lang in der Werbung als Illustrator gearbeitet, das war so in meinen 20ern. Und ich wollte Bühnenperformer werden, das habe ich mir dann mit meinen Shows zu meinen Büchern wahrgemacht. Aber für mich ist das ein natürlicher Zustand. Weil ich finde, Kreativität ist unteilbar. Das ist wie so ein Kristall. Und wenn du sie drehst, dann funkelt immer eine andere Facette auf.
Und das ist jedes Mal Leidenschaft, würdest du sagen? Also sagen wir es mal, die Begeisterung für den Weltraum hat ja auch, wird sofort was Philosophisches auch, ne? Also das ist ja nicht nur das eine Feld, sondern das verliert sich ja. Oder man kann sich darin ja auch verlieren, wie man sich auch in der Musik verlieren kann wahrscheinlich.
Absolut. Und vor allen Dingen ist der Weltraum ein unbekannter Raum. Und unbekannte Räume haben mich aus irgendwelchen Gründen auch als Kind immer schon angezogen. Ich hatte immer eine Faszination für das Dunkle, für das Rätselhafte und da reinzugehen auf die Gefahr hin, dass da irgendwas ist, was dir auch gefährlich werden könnte. Aber das hat eigentlich immer den Reiz ausgemacht. Und es gibt einen Satz von Carl Sagan über Raumfahrt: Wir suchen da draußen immer uns selbst. Und das ist die schöne Analogie. Du hast den Weltraum, du hast diese Riesenspaces, auch die Tiefsee, also unbekannte Räume. Und natürlich bist du daran interessiert, was da de facto wirklich ist. Aber am Ende ist es immer eine Reise zu dir selbst.
Was heißt denn das, sich selbst suchen?
Sich selbst suchen heißt, dass du ja am Anfang gar nicht so richtig weißt, was du alles in dir trägst, wer du alles bist. Und wir alle viele Persönlichkeiten in uns tragen, jeder von uns. Aber das Bildungssystem, also zumindest als ich da mal zur Schule gegangen bin, ich glaube, es war heute, ist heute noch genauso, ist eher darauf erpicht, dir zu sagen, du sollst das denken und fühlen und leben, was wir dir vorleben. Und dann entscheidest du dich für eine Sache und bei der bleibst du, und das ist dann einem auskömmlichen Lebenswandel dienlich. Und dann siehst du so eine Art Hauptstraße vor dir und dann siehst du die ganzen Stationen schon. Dann siehst du deine erste eigene Wohnung und dein Auto und den Zweitwagen und die Familie und die Urlaube. Und ganz hinten siehst du die Kiste, die du eines Tages über dir zuziehst. Und das war nie meines, sondern ich hatte immer das Gefühl, dass ich ganz viele verschiedene Dinge tun möchte und jeder erzählte mir, dass das nicht geht.
Aber ist das nicht eher Erziehung? Also ich meine, das Bildungssystem trägt sicherlich dazu bei, jetzt nicht unbedingt individuell, weil das auch wahrscheinlich gar nicht möglich wäre, die individuellen Stärken eines jeden Kindes hervorzuheben. Aber das, wie du es gerade beschreibst, so und so leben, wie es dir vor, das ist ja eigentlich die Prägung der Älteren.
Das geht erstmal mit den Eltern los, das ist ja klar, das ist ja deine erste Prägung. Ne? Du kommst ja auf die Welt, du weißt ja gar nicht, dass du einen Namen hast, du weißt auch nicht, dass du bist. Sondern du bist einfach ein empfindendes Ding, ein Etwas. Und du lebst im kompletten Einklang mit allem um dich herum. Gibt's keine Abgrenzung. Und dann kommen diese Identitätszwiebelschalen. Und dann wirst du eingehüllt in du darfst, du musst, du solltest nicht. Das ist auch alles okay, weil irgendeiner muss dir ja Leitplanken geben. Und meine Eltern haben das eigentlich super gemacht. Die haben mich da nicht eingeschränkt. Aber das schulische System habe ich als wesentlich machtvoller in Erinnerung. Das ist ja auch über Jahre gegangen. Und ich kam auf ein extrem konservatives Gymnasium, wo Fantasie überhaupt nicht gefragt war. Man hat uns, die wir ausbrechen wollten, so ein bisschen und so eigenen Geschichten erfinden, erzählen wollten, immer gesagt, dass das im Leben nicht gefragt ist und wir sollten jetzt gefällig das nachplappern, was andere uns vorplappern. Und dann, wenn du eigentlich nichts anderes kannst, weil also mal alles zum Beispiel mit Zahlen und Formeln, da fehlen mir ein paar Synapsen. Also ich kann tatsächlich nur kreative Dinge. Dann wird dir natürlich das Zutrauen darin genommen, dass das was wert ist. Und wenn du dann sagst, okay, ich kann gut singen, dann sagen alle, gut, da wird Sänger. Aber dann hör mit der Malerei auf. Und das ist schon Schule gewesen. Das ist ein System gewesen, das über viele Jahre hinweg eigentlich versucht hat, unsere Kreativität von uns Schülern und Schülerinnen zu ersticken. Und da musst du dann irgendwie raus, da musst du dann schon in dich reinhorchen und sehen, wer ist denn da alles und dann musst du diese vielen Persönlichkeiten wertschätzen.
Sicherlich nicken jetzt ganz viele Leute und gerade Menschen mit Kindern und auch gerade Menschen, die früher selbst mal Kinder waren, nämlich wir alle, wissen, wie wichtig das ist, wie uns diese eine Lehrerin, dieser eine Lehrer in Erinnerung geblieben ist, der anders war, der uns gefördert hat, der uns gesehen hat, der ja möglicherweise sich auch die Zeit genommen hat, vielleicht nicht allen Kindern und da ist es dann wieder, vielleicht dann den Kreativeren oder den Schwächeren oder den Schüchterneren Mut zu machen oder ihnen ein Thema zuzuspielen. Ne? Mhm. Das hört man immer wieder, dass jemand, der, dass dann da eine Lehrerin gesagt hat, warte mal kurz, geh doch mal in die Theater AG oder lies doch mal dieses Buch oder so und plötzlich macht es poff. Mhm. Aber glaubst du, ich meine, in einer besseren Welt könnte das realistisch sein, dass in Klassen mit 30 Kindern, von denen möglicherweise dann auch, sagen wir mal ruhig, in Berlin vielleicht die Hälfte einen Migrationshintergrund hat, mehr oder weniger gut Deutsch spricht, dass es möglich ist, die von Anfang an so zu fördern, dass es ihnen gerecht wird?
Ich glaube, du musst gar nicht dafür auf jedes einzelne Kind eingehen oder jetzt für jedes einzelne Kind eine Welt bauen. Das hat was mit den Strukturen zu tun, wie du Wissen vermittelst. Und ich sag dir ein Beispiel. Ich hatte ja einen magischen Moment auf diesem knüppelachten Gymnasium. Das war so eine düstere Leistungsschmiede, die war schon ziemlich nah an Mordor. Und dann war aber, als ich 12 war, kriegen wir einen neuen Musiklehrer. Mhm. Das war ein ganz junger Typ, der diese ganzen alten Knochen, die auch zum Teil schon so ein bisschen Nazi-Vergangenheit noch hatten, spürbar. Da passte der eigentlich gar nicht rein. So, und der hatte einen anderen pädagogischen Ansatz. Mhm. Der Vorgänger erzählte dir erst stundenlang was über den Komponisten, hat er dir Bilder gezeigt, dann hat er gesagt, was der gemeint hat, als er das geschrieben hat. Und das sollten wir uns entsprechend zu eigen machen. Und dann hat er uns das vorgespielt. Der legte Platten auf und erzählte dir gar nichts.
Der Neue, der Langhaarige.
Der Neue, der Langhaarige. Der erzählte dir nichts über die Komponisten. Der erzählte dir nicht, was die damit ausdrücken wollten. Du wusstest überhaupt nichts. Der hat gesagt, hört euch das an und dann sagt ihr mir, was er dabei empfindet. Und diesen Ansatz, diesen pädagogischen Ansatz fand ich hochinteressant.
Ja, ich weiß, dass das ein Schlüsselmoment für dich war. Aber für dich, du hast darüber auch geschrieben und auch schon in anderen Interviews gesprochen und beschreibst dann aber auch, dass viele und die meisten deiner Mitschüler die Hände über dem Kopf zusammenschlagen oder irgendwo anders hingucken oder völlig überfordert sind. Das ist eigentlich, das zeigt, ja, du als musischer, als sensibler Junge hattest da deinen Aha-Moment, aber für viele andere ist da nichts passiert.
Ja, das ist richtig, aber deswegen sind wir auch alle unterschiedlich. Aber ich glaube, dass es grundsätzlich darum geht, bei allem Lehrstoff, den du vermittelst, den Kids mal zuzuhören und mal den Versuch zu machen, rauszufinden, wofür die sich interessieren. Aber schon das geschieht ja oft nicht. Es gibt mit Sicherheit Schulen und Lehrer, die machen das ganz toll. Mhm. Ne? Aber eben oft passiert es nicht und damals passierte es so gut wie gar nicht. Und das ist eigentlich keine große Leistung, einfach mal zu sehen, wer sitzt denn da vor mir? Was ist denn das für jemand? Was lebt denn in dem oder gärt denn in dem? Und dann kannst du da vielleicht ein bisschen drauf eingehen im Laufe der Zeit. Nur, weißt du, gib einem Kind was zu essen. Und dann wird es sagen, boah, das ist aber lecker oder bäh, das mag ich überhaupt nicht. Aber es wird eine Empfindung haben. Oder gib einem Kind was zu essen und quatsch es erst 2 Stunden darüber voll, was es zu empfinden hat, wenn es das isst. Und dann soll es sagen, wie es ihm schmeckt. Dann machst du das Kind sprachlos. Und ich glaube, dass wir einfach die innere Sprache in einem werdenden Menschen, die ja da ist, dass diese Suche, die ja jeder macht, ne, dass wir das ein bisschen fördern sollten, dass wir ein bisschen mehr zuhören sollten, schauen sollten, was sind denn das eigentlich für Menschen, die da heranwachsen?
Der erste Song, den wir von dir spielen, kommt natürlich, wie kann es anders sein, von David Bowie, dessen Biografie du den größten Teil deines aktuellen Buches gewidmet hast. Dazu später mehr. I can't give everything away. Warum hast du dich für dieses Lied entschieden?
Na, ich habe mich für dieses Lied entschieden, weil es den Schlusspunkt bildete einer lebenslangen Verbundenheit, die, so habe ich das zumindest empfunden, schon über das bloße Idol-Fan-Konstrukt weit hinausging.
Denn von deiner Seite zu ihm.
Also von meiner Seite zu ihm.
Es ist keine gegenseitige, weil ihr habt euch nie persönlich...
Nein, es stand kurz davor. Also es wurde daran gearbeitet, dass wir uns treffen. Und dann ist er leider gestorben. Aber tatsächlich war es so, dass er in der Zeit, wo ich so 12 bis 15 oder 16 war, da war er ein Idol. Im Sinne jeder Überhöhung, die eben so ein Idol ausmacht. Also jemand, der dich an die Hand nimmt bei deiner Sinnsuche, der dir zeigt, wer du bist und bis du auf eigenen Füßen stehend laufen kannst. Und die Frage ist ja, was passiert denn eigentlich mit Idolen, wenn du sie nicht mehr brauchst? Und in vielen Fällen ist es so, dass sie dann so ein bisschen verblassen. Im schlimmsten Fall werden sie dir nachhinein peinlich oder sie werden Nostalgie. Und ganz selten ist es so, dass jemand relevant bleibt. Und bei ihm war es eben so, dass über mein ganzes Leben hinweg, dass ich nun wirklich nicht nach David Bowie ausgerichtet habe, aber er wurde einfach eine Persönlichkeit, die ich enorm geschätzt habe. Und über 5 Jahrzehnte hinweg war da immer ein tiefes Einverständnis. Und ich glaube, wenn du so oft in deinen innersten Überzeugungen, auch wenn du sie vielleicht vorher noch gar nicht formuliert hast, so oft berührt wirst, bestätigt wirst oder jemand etwas sagt, wo du sagst, ja genau, dann muss etwas von dem, was in dir wohnt, auch in dieser Person wohnen. Anders wäre das nicht möglich.
Autor Frank Schätzing ist heute hier zu Gast und wir nehmen uns jetzt dein Leben vor, das 1957 in Köln begann, Biografie, die hier und da an das Leben von David Bowie anstößt oder davon inspiriert wird. Ich habe vergessen, wie der Satz begann.
Den du gerade angefangen hast, dein eigener Satz.
Ja.
Wir nehmen uns jetzt das Leben von Frank Schätzing vor.
Ja, genau.
So hast du angefangen.
Ja, aber dann bin ich verloren gegangen.
Das geht mir ständig so.
Ja?
Ja, unentwegt.
Was ist noch neu in deinem Leben, sodass du sagst, das hatte ich doch früher nicht, das war doch früher nicht. Es ist ja in den seltensten Fällen so, dass man sagt, Mensch, und plötzlich laufe ich so 100 Meter in 3 Sekunden. Das sind ja meistens negative Sachen, die einem auffallen, die sich verändern.
Na, je mehr du erlebst in deinem Leben, desto mehr hast du den Drang, das alles zu erzählen. Das heißt, ich beginne Schachtelsätze zu packen und dann irgendwo mittendrin, weiß ich nicht mehr, stehe ich mitten im Wald oder auf der Wiese.
Ja.
Und ich vergesse halt immer öfter Namen. Das ist schon mitunter ein bisschen bestürzend, weil ich sitze dann da und dann sehe ich einen Film und dann spielt dann, was weiß ich, Sandra Bullock mit.
Aber und es ist dann Sandra Maischberger und du denkst, Mensch.
Nein, es ist nicht Sandra Maischberger, es ist still Sandra Bullock. But I totally forgot her name. Und sie ist dann, ich weiß dann, who the fuck war das jetzt nochmal? Und sie sagt, das kann doch wohl nicht wahr sein. Du weißt es.
Ja.
Und ich habe mir dann angewöhnt, nicht zu googeln, nicht nachzuschauen. Mhm. Ich warte so lange, bis mir das wieder einfällt. Also das ist das einzig Negative, von dem ich sage, dass das gefällt mir nicht, dass ich immer öfter Namen vergesse. Aber sonst alles.
Das Einzige, was dir jetzt einfällt.
Nee, weißt du was? Ich finde wirklich, sonst wird alles besser.
Ja?
Ja, also ich finde, dass das Leben enorm an Qualität gewinnt. Übrigens auch gerade durch seine Endlichkeit, die, also es ist ja schon so, ich hoffe, dass ich noch ein paar Jahre hier bleibe, aber es gibt einen Punkt, weiß nicht, wie dir das gegangen ist, ob du das mal gehabt hast, wo du das erste Mal so eine ganz leichte Kaltfront der Endlichkeit gespürt hast. Weil wir kommen ja eigentlich alle mit dem Konzept unserer Unsterblichkeit auf die Welt.
Aber diese Kaltfront, die hast du doch ziemlich früh mal gespürt, mit 15, 16, als dein Kopf neben einem LKW-Reifen auf der Straße lag, oder?
Nee, da habe ich die komischerweise nicht
hast
gespürt.
Hast du nicht?
Nee, nicht in dem Sinne.
Alle anderen um dich rum wahrscheinlich, aber du nicht?
Ich nicht.
Oh, nee, das hätte echt schief gehen können.
Da hatte ich was anderes zu tun, als mir über die Kaltfront Gedanken zu machen.
Aber interessant, denn du hast in einem anderen Gespräch danach befragt, wofür du in Erinnerung bleiben möchtest. Mhm. Da hast du gesagt, ich möchte einfach bleiben.
Ich will nicht in Erinnerung bleiben, ich will bleiben.
Du willst bleiben, aber das ist ja eigentlich das Gegenkonzept der Endlichkeit.
Ja schon, aber das, was ich will, das ist der Endlichkeit ja Schnurz.
Und würdest du denn die Endlichkeit, wenn du es beeinflussen könntest, aushebeln?
Na, sagen wir mal so. Oh,
da ist es, das Eichhörnchen. Ich sag's.
Da ist es.
Okay, wir haben vorhin drauf gewartet, ja.
Okay, es soll reinkommen.
Es soll nicht reinkommen.
Ich stehe noch Nüsse auf dem Tisch.
Entschuldige bitte.
Nee, ich weiß nicht, ob ich sie aushebeln wollen würde. Also ich würde definitiv nicht unsterblich sein wollen. Vor allen Dingen, es gibt ja zwei, die Tech-Milliardäre arbeiten ja dran. Ich habe den Peter Thiel ja mal getroffen, ne? Der ist ja der am meisten daran arbeitet. Und dann haben wir uns über das Thema Lebensverlängerung unterhalten. Und ich bin, abgesehen davon, dass ich überhaupt nicht seiner Meinung bin, was das meiste betrifft, aber in dem Punkt stimme ich zu, warum sollen wir uns damit zufrieden geben, 80 oder 90 zu werden, warum nicht 200? Wenn wir der Sache dann natürlich auch körperlich noch gewachsen sind und halbwegs vernünftig aussehen. Aber ich finde das schon ganz spannend. Aber unsterblich, glaube ich, das wäre eine Qual. Vor allem stell dir mal vor, du bist ja unsterblich, aber du bist ja nicht unverwundbar. Also ich glaube, das werden die ängstlichsten Unsterblichen der Welt. Die gehen nicht mehr aus dem Haus. Stell dir mal vor, du wirst dann überfahren und dann ist die ganze Unsterblichkeit weg.
Aber die das machen und denen diese Situation versetzt werden können, sagen wir mal innerhalb der nächsten 30 Jahre, was danach ist, ist ja sowieso, ach, selbst die nächsten 30 Jahre sind so ungewiss, aber die haben ja dann auch die Kohle, sich durch die Welt tragen oder wieder pflegen oder was auch immer zu lassen. Also klar, dass Tech-Millionäre sich vorstellen, dass sie den ganzen Tag auf der Hollywood-Schaukel sitzen und massiert werden, aber...
Das ist mir zu platt.
Ja?
Sorry, aber ich glaube, es geht nicht darum, dass die Bonzen einfach ihr Luxusleben verlängern wollen, sondern das entscheidet ja jeder individuell für sich. Es ist ja eine interessante philosophische Frage. Willst du oder will ich oder will irgendjemand länger leben oder nicht?
Aber da sind die Bedingungen, entschuldige, wenn ich noch einmal kurz...
Und da sind die Bedingungen unterschiedlich.
Ja, also die Menschen werden sagen, wenn ich nicht krank werde und wenn ich genug Geld habe.
Mhm.
Und das sind ja schon mal Sachen, die sind... So platt es sein mag, aber wer darbt, wer sein Leben lang gekämpft hat, wird sich sehr genau überlegen, ob er nochmal 50 Jahre dranhängen will, oder?
Natürlich, klar. Aber das ist ja das, was ich damit meine. Das ist ja übrigens auch die große Herausforderung der Digitalisierung oder der ganzen Technologien, die mit unserem Leben zu tun haben. Zur Verbindung mit künstlichen Intelligenzen, wenn wir also sagen, wir werden im Prinzip Cyborgs, wir vernetzen uns mit dem Internet.
Ja.
Das ist natürlich die Gefahr, dass das ein elitäres Projekt ist. Und dass du auf diese Weise natürlich, man kann fast schon sagen, eine neue Superior-Rasse erschaffst im Laufe der Zeit. Das heißt, wenn man so etwas zum Wohle der Menschheit versucht zu implementieren, das wäre ja im Prinzip genommen, wäre das ja der Plan, dann muss es auch wirklich der Menschheit zukommen können. Das heißt, dann müssen Leute, die sich das eigentlich nicht leisten können, wenn sie das wollen, in der Lage sein, es zu bekommen. Das ist ein anderes großes Projekt. Aber da sind wir, finde ich, glaube ich, auf einer anderen Baustelle. Also ich habe das jetzt so verstanden, dass wir über unser Leben nachdenken. Wir kamen von der Kaltfront, von der Endlichkeit. Und bei mir war es einfach so, dass als, ich habe das in Spaceboy auch beschrieben, als Bowie starb, dieser Tag, der das ja völlig überraschend kam, Und ich Monate später aber erst richtig registriert habe, dass der tot ist. Weil er hat es ja auch verstanden, seinen Tod zu mythologisieren. Und im Grunde genommen in eine Art Olymp zu entweichen, wo man nicht genau weiß, ist er jetzt wirklich tot oder ist er jetzt irgendwo da in der Umlaufbahn. Alles sehr verspielte Gedanken, aber am Ende des Tages wurde mir klar, nein, der Mann ist schlicht und einfach tot. Und jetzt ist es ja so, wem gehört Bowie? Jedem gehört Bowie, der ihn zu seinem Bowie macht. Das gilt für jeden Star. Das heißt, in deinem Leben gibt es eine Leerstelle, wenn du sehr jung bist. Und in diese Leerstelle integrierst du eine Person von außen und die wird dann Reisegefährte und die gleichst du natürlich deinem Lebensweg an und damit wird sie ein individueller Teil einer selbst. Und als er starb, da wurde mir plötzlich klar, dass ein großer Teil meines Lebens auch schon vergangen ist und dass ich wahrscheinlich nicht mehr alles das, was ich noch machen will, werde machen können. Und das ist der einzige Hader, den ich mit der Endlichkeit immer noch habe. Ich werde all die Sachen, die ich noch ausprobieren möchte, nicht mehr ausprobieren können. Das ist manchmal ein bisschen frustrierend. Ansonsten glaube ich, dass Endlichkeit das Leben nicht ab, sondern aufwertet.
Ich auch. Und ich finde Endlichkeit auch ein tröstliches Konzept.
Ja, aber es muss nicht mit 80 enden. Warum nicht mit 150? Und das ist im Prinzip auch Evolution. Wir werden immer älter.
Ja. Du sagst ja, ich sag so, ja.
Ja,
so können wir es
ja
verstehen lassen erstmal. Mhm. Und spielen jetzt Magma.
Magma.
Ich habe da reingehört, um es mal so zu sagen. Ach, habe ich gedacht, ja, das ist ja schön, immer wieder was Neues auch zu lernen. Hm. Was ist das denn für eine Band? Das ist ja, das klingt wie ein Experiment oder wie ein Projekt.
Magma ist eine Band, die sich Ende der 60er formiert hat, um einen, wie heißt es sogar schön, polnisch-baltischen Sohn eines...
Entschuldigung, ich jetzt schon lache. Genau,
ja. Polnisch-baltischen Geigersohn. Und also ein ganz abenteuerlicher Typ. Und der sich Schlagzeug beigebracht hat und heute als einer der besten Schlagzeuger der Welt gilt. Und der hat Ende der 60er einen Science-Fiction-Kosmos erfunden, also eine ganze Geschichte erzählt von einem Teil der Menschheit, die irgendwann ausgewandert ist auf einen Planeten namens Kobaya. Und daraus hat er so einen existenzialistischen Kampf Gut und gegen Böse gemacht und er wollte eine eigene Sprache erfinden und die hat er dann auch erfunden. Mhm. Magma ist sehr stark beeinflusst vom frühen Jazz, John Coltrane, aber auch von Stravinsky und Karl Orff, aber dann auch wiederum von Rockstrukturen und ist eine unglaublich anspruchsvolle, wahnsinnig gut gespielte Musik, die aber nichts mit klassischer Rock- oder Popmusik zu tun hatte. Und da ich immer nach unbekannten neuen Räumen gesucht habe, immer empfänglich war für das Unbekannte, Unkonventionelle, hat mich diese Musik natürlich total geflasht.
Gut.
War in den 70ern.
Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, gehen Sie mit in diesen Ihnen mutmaßlich auch unbekannten neuen Raum. Bitte bleiben Sie da drin und kommen Sie danach wieder. Da war es wieder, Science Fiction und der Weltraum und die Faszination. Der Autor Frank Schätzing ist heute bei mir zu Gast. Das ist ja nicht nur Bowie und Space Oddity gewesen und Stanley Kubrick, die Odyssee, sondern offenbar hast du entweder gesucht oder gefunden, auch in diesen Stücken immer wieder oder auch in bestimmten Interpreten oder in bestimmten Autoren, dieses Unendlichkeitsprinzip oder dieses Weltraumprinzip. Warum denkst du, hat dir das keine Angst gemacht? Weil es könnte es ja. Ich finde das, wenn wir anfangen darüber nachzudenken, wer wir sind und wenn wir uns mit unseren verhältnismäßig großen, aber dann doch sehr kleinen Gehirnen vergegenwärtigen, ne, wie viele Milchstraßen es alleine gibt und wie viele Planeten und Sonnensysteme und so weiter, da bin ich ja schon raus. Das habe ich ja schon, ich verstehe ja schon das mit der Schwerkraft nicht, wenn ich ganz ehrlich bin und bin aber sehr dankbar dafür, dass es sie gibt. Also ich hoffe, sie bleibt noch eine Weile. Aber das kann einen ja auch in totale Panik versetzen, zu wissen, dass wir dieses Sandkorn sind da irgendwo.
Mir war das immer schleierhaft, warum Menschen davor Angst haben. Weil das sind ja großartige Gedanken und wir leben in einem wunderbaren Universum. Also wir schauen in den Sternenhimmel. Ich meine, allein dieser Planet ist schon irre. Und dann schaust du in den Sternenhimmel und wir können bis zum Rand der Milchstraße gucken und darüber hinaus. Mich hat das immer eher fasziniert. Jetzt bin ich aber auch niemand, der Angst hat. Ich war nie ein ängstlicher Mensch, ich habe nur eine Angst. Und die habe ich auch versucht zu überwinden, ist Flugangst. Sobald zwischen meinem Hintern und dem Erdboden 3 Meter Luft sind, fühle ich mich unwohl.
Das sagt jemand, der ein Stück vom Mond besitzt.
Ja, ich weiß. Ich würde auch wahrscheinlich in eine Rakete steigen, das war was anderes. Aber ich hasse Flugzeuge. Aber tatsächlich, nein, ich war immer schon auch als Kind, und das ist ja kein Verdienst, das ist einfach so gewesen, ich war immer fasziniert von dunklen Gassen und von Unbekanntem und ich hatte nie Angst. Mich hat das immer nur total fasziniert. Und ja, du hast natürlich recht, wir sind jetzt mal rein materiell in diesem Universum, wir sind ja noch nicht mal ein Sandkorn. Das ist ja ein verschwindend kleines Teilchen. Nur, dieses verschwindend kleine Teilchen ist in der Lage, mit seinen Gedanken das komplette bekannte Universum zu durchreisen und zu durcheilen und zu erfassen. Das heißt, wir sind materiell klein, aber gedanklich sind wir immens groß. Wir können das alles in uns aufnehmen und wir arbeiten daran, es zu verstehen. Und insofern kann man auch sagen, wenn wir jetzt mal die Existenz eines klassischen Gottes ausklammern, dass wir das sich seiner selbst bewusst gewordene Universum sind. Also wir sind zugleich sehr klein, und wir sind zum Teil aber auch sehr groß. Das ist eigentlich der buddhistische Ansatz. Ich kann den ganzen Ozean mit einem einzigen Löffel austrinken. Das ist alles in mir.
Gänsehaut. Warum hast du keine Angst? Also ich finde das sehr schön. Ich überlege, woran das liegen kann. Die Angst ist ja rein evolutionär, sage ich jetzt hier mal als Hobbywissenschaftlerin, ja auch gar kein so schlechter Begleiter was bestimmte Sachen angeht. Wir wissen, dass wir als Gesellschaft momentan zu viel Angst oder vielleicht auch immer schon zu viel Angst hatten und dass Angst ein schlechter Berater ist und uns politisch möglicherweise ins falsche Lager treibt und so weiter und so fort. Aber Angst kann uns eben auch schützen. Stichwort Bär. Bär oder Mann.
Was?
Bär oder Mann.
Bär oder Mann?
Bär oder Mann.
Ich wusste gar nicht, dass man das so einfach runterbrechen kann.
Ja, okay. Die Frage ist, glaubst du, dass es deinen Eltern gelungen ist, dich so selbst sicher zu machen? Denn eigentlich hat man doch als Kind wenigstens Angst vorm Zahnarzt oder sitzen zu bleiben oder auf dem Schulhof einen aufs Maul zu kriegen oder dass die sich nicht in einen zurückverliebt, die man aber gut findet.
Ja, das sind die klassischen.
Okay, also da
Ängste
war aber schon was in dir
der
drin.
Adoleszenz.
Das hattest du schon.
Naja, das war, ich weiß noch nicht mal, ob das so Angst war. Das ging mir einfach wahnsinnig auf den Keks. Und das war auch zum Teil immens frustrierend. Ich war ja
sonst. Jetzt reden wir über das Verliebtsein, nicht über den Zahnarzt, ne?
Ja, was immer du willst. Also,
nein, im Sinne von...
Naja, Liebeskummer und Zahnschmerzen liegen ja eng beieinander.
Ja, das eine lässt sich, glaube ich, leichter beenden.
Beides lässt nach mit der Zeit, ganz genau. Ne? Und dann haben wir dann nach dem Motto, was, du glaubst, die interessiert sich für dich, den Zahn ziehe ich
den
jetzt.
Den Zahn muss ich dir ziehen, nee, das
muss
stimmt.
Ich jetzt ziehen. Nee, es war so, ich war so ein kleiner, zarter Junge und spätpubertierend. Also ich hatte bei den anderen schon der Pflaumenspross und die Muskeln schwollen und die Stimmen brachen. Hörte ich mich immer noch morgens glockenhell nach Nutella fragen und ich hatte immer dieses Pausbackengesicht und ich war also wirklich nicht Leader of the Pack und habe dann eben meine ganzen kreativen Begabungen, die ich da in mir entdeckte, nach und nach ausgelebt, weil ich dachte, okay, dann ist das eben mein Weg. Ne? Das war eigentlich weniger Angst, sondern das war ein zunehmender Frust. Ich hatte dann so mit 15, 16 einen super Lauf bei den Mädels. Insofern, als sie alle zu mir kamen und sich bei mir über ihre Typen ausholten, mit der schönen Begründung, ach Frank, mit dir kann man so schön reden, du willst ja nichts von einem.
Das ist Sex Education, wahnsinnig erfolgreiche Netflix-Serie.
Absolut. Das ist eine enorm schmeichelhafte Entsexualisierung meiner Person gewesen, die natürlich für einen 16-Jährigen scheiße ist.
Ja, hast du ja in den Jahrzehnten danach bestimmt kompensiert.
Ja, schon, aber in diesem Alter, das weißt du ja auch, ja, in diesem Alter, die Jahrzehnte danach können dir gestohlen bleiben, weil du ja gar nicht hast.
Ich weiß es nicht, genau.
So, das heißt also, das waren also Frusterlebnisse. Ängste waren das nie. Ich weiß, dass wir sind in Urlaub gefahren irgendwo und ich bin einfach in die Pampa gegangen. Also ich hatte noch nie vor irgendwas Angst. Ne?
Aber was denkst du, dann lass uns jetzt gar nicht so nach vorn schauen, sondern also mit diesem 12- oder 14-Jährigen, sondern eher zurück. dein Leben begann, die ersten 5 Lebensjahre begannen eigentlich sehr beengt, aber vielleicht auch deswegen sehr behütet in der Genossenschaftswohnung deiner geliebten Großmutter.
Genau.
Weil deine Eltern, die haben sich sehr früh kennengelernt, haben geheiratet, hatten noch kein Geld für eine eigene Wohnung und dann ging es in ein Zimmer von Oma. Ist das Oma Mary gewesen?
Das war Oma Mary, die legendäre Oma Mary.
Der müssen wir auf jeden Fall gleich noch 2, 3 Sätze widmen, weil das muss eine großartige Frau gewesen sein.
Die war super.
Aber das bedeutet eben auch, vielleicht ist das dieses aufgefangen werden, dass wahrscheinlich immer jemand zu Hause war, dass es wahrscheinlich immer, dass dir jemand zugehört hat, dir Aufmerksamkeit. Würdest du sagen, dass diese ersten 5 Jahre dich zu so einem selbstbewusst oder selbstsicheren oder vielleicht sogar furchtlosen Jungen gemacht haben, weil du so viel Bestätigung und Liebe bekommen hast?
Möglicherweise. Das kann ich jetzt nicht wirklich ergründen. Also was ich weiß, was ich mitbekommen habe, ich habe so ein paar früheste Erinnerungen, witzigerweise. Es ist ja keineswegs so, dass wenn Zeiten sehr weit zurückliegen, dass man sich an gar nichts erinnert, sondern es gibt so Spotlight-artige Momente, wo du dann plötzlich ganz genau weißt, wie das damals war und das ist dann aber eingebettet in Flächen tintiger Schwärze. Und es gibt so einige Erlebnisse, wo ich meine Eltern so bewundert habe, weil ich wusste, dass sie nichts hatten. Die hatten kein Geld. Und dann haben die sich einmal in der Woche, haben die sich abends beim Abendessen eine Flasche Bier geteilt. Und das hat mich damals schon irgendwie angerührt. So, und dann kriegte ich, da war ich vielleicht 4, dann kriegte ich ein paar Groschen in die Hand. Dann durfte ich an die Ecke zum Lebensmittelgeschäft und durfte diese Flasche Bier kaufen. Mhm. Was natürlich fast eine diplomatische Mission war. Also das war ein Riesenauftrag für mich damals. Ne? Und ich bin ganz stolz dann da mit diesen paar Groschen zum Lebensmittelladen und habe die Flasche Bier gekauft. Das heißt, ich glaube, dieses Reduzieren auf so ein paar wenige Dinge, die man hatte, die man dann aber auch wahnsinnig geschätzt hat, an denen man sich auch erfreut hat, das hat mich sicherlich sehr geprägt.
Hast du denn, würdest du sagen, oft Bestätigung bekommen für das, was du gemacht hast oder das, was du nicht gemacht hast?
Naja, in der Kindheit, in der Zeit meiner Kindheit, durch meine Eltern schon, aber dann so als ab 10 nicht mehr. Mhm. Also von meinen Eltern schon, aber meine Eltern rückten da ein bisschen in den Hintergrund und dann kam schon eines. Meine Eltern waren dann schon eher ängstlich. Und ich konnte es auch verstehen. Ich meine, mein Vater war 14, als der Krieg endete. Mein Vater ist beschossen worden. Also der ist über die Felder geflohen. Zweimal ausgebombt. Ne? Und meine Mutter war ein sehr ängstlicher Mensch, die auch als Mädchen Asthmatikerin war. Und wenn du Asthma hast, es gibt, glaube ich, keine größere Panik, als wenn du keine Luft mehr kriegst. Und alle diese Dinge führten dazu, dass mein komischer Flirt, den ich immer hatte, mit dem Gefährlichen und Unbekannten, dass ich immer ins Risiko, und ich wollte immer ins Risiko gehen, ne? Das verstanden sie nicht. Und ich glaube, auch da damals die Vorstellung, ich werde Künstler und ich ziehe jetzt irgendwo einen Gitarrenkoffer durch die Welt und habe nichts zu essen, keinen Platz zum Schlafen, das hat sie sehr geängstigt. Das heißt, von ihrer Seite war der, dass sie das nicht mehr so gefördert haben eine Weile, war nicht, weil sie das nicht fördern wollten, sondern es war, glaube ich, ihre selbstverständliche Angst. Aber ich habe ja schon gesagt, das Bildungssystem damals, da war das verpönt. Und wenn du dann nicht jemand bist, der mit einer, sagen wir mal, 1,90 groß durch die Tür bricht und seinem Selbstbewusstsein alles niederwalzt, sondern im Gegenteil auch noch so ein verhuschtes, kleines, zutrauliches Wesen, wie ich das war, dann musst du dir das verdammt nochmal erarbeiten. Du musst irgendwie gucken, dass du da diese Risikobereitschaft auch anerkannt wird von anderen.
Klaus Schulze hast du mitgebracht. Mhm. Georg Trakl. Ich habe mir das Lied extra nicht angehört. Was kommt auf uns zu?
Klaus Schulze war ein Elektroniker. Die deutsche Popmusik war ja mal in den 70er Jahren immens spannend. So spannend und innovativ, dass sich die ganze Welt daran orientiert hat. Und Schulze war der Gegenentwurf zu Jean-Michel Jarre, der ein bisschen später kam. Schulze ist der Erfinder eigentlich, Miterfinder der elektronischen Musik, der 30 Minuten lange Klanglandschaften, also eigentlich hat der Ambient mit erfunden, erschuf, in denen du verloren gehen konntest. Und das fand ich sehr interessant und ich kann dir gleich noch erzählen, dass ich mit Schulze dann eine recht intensive Beziehung auch hatte, musikalisch.
Musik. Einen Satz müssen wir noch nachklappen zu Klaus Schulze. Dieses Lied eben hieß Georg Trakl.
Also genau.
Beides ein bisschen komisch, die Namen. Aber, und du hast damals auch schon Musik gemacht. Du hast sehr früh damit angefangen, Musik zu machen. Dann hast du erstmal wieder aufgehört, dann hast du wieder angefangen und hast dich richtig reingekniet. Du machst auch heute noch Musik. Und ich sehe, in deiner rechten Hand sind die Fingernägel verhältnismäßig lang. Auf jeden Fall länger.
Klassische Gitarre, ja? Hab das mal gelernt.
Ah, ja. Also und du spielst immer noch.
Picking. Ja, ich viel mehr denn je. Ich habe ja ein Tonstudio, ein eigenes, in dem jetzt gerade wieder Songs entstehen. Ich bin jetzt gerade wieder im Studio.
Und das ist dann die akustische Gitarre, die...
Das ist die akustische, die elektrische spiele ich halt meistens mit dem Plektrum. Und, aber so bestimmte Sachen zupfst du eben, weil es einfach, es funktioniert besser.
So, und was war da jetzt mit dem Herrn Schulze?
Naja, der Schulze, der kam damals eben mit dieser für damalige Verhältnisse komplett neu klingenden Musik. Also die Deutschen waren ja da wirklich federführend in der Entwicklung neuer Klänge. Und ich fand das toll, was der machte. Und zu der Zeit saß ich in Mainz in einer Mansarde im 6. Stock und war auf die bescheuerte Idee gekommen, BWL zu studieren, weil ich war bei für ein Musikstudium angenommen worden, aber aufgrund meines lausigen Notendurchschnitts in der Abi vertrösteten mich immer, wieder noch ein Jahr. Also habe ich gedacht, dann muss ich jetzt mal irgendwas anderes machen, studierst du BWL. Dann saß ich da. Und es klappte überhaupt nicht. Ich kapierte das nicht. Formeln und Zahlen fehlen mir Synapsen. Naja, und das führte dazu, dass ich immer öfter nicht in den Hörsälen saß, sondern in meiner kleinen Mansarde da oben und überlegte, was machst du denn? Also habe ich mir meine ganzen Synthesizer und meine Bandmaschinen aus Köln geholt und habe angefangen, Musik zu machen.
Du bist 23, wie alt bist du?
Da war ich so, ja, da war ich so Anfang 20, ich glaube 22.
Wann warst du bei der Bundeswehr? Sowas, ne? Dementsprechend?
Das war danach.
Okay. Ne?
Und habe dann da oben angefangen, richtige lange Stücke zu machen, auch mit Synthesizern vorwiegend, das war so meine elektronische Phase. Und habe ihn angeschrieben und habe gesagt, dass ich seine Musik toll finde und aber Lust hätte, was von mir zu hören. Und dann schrieb er sofort zurück und sagte, ja, gerne. Und dann sind wir in einen sehr regen Austausch gekommen, haben uns auch getroffen und er hat dann gesagt, okay, arbeite weiter an den Sachen, ich finde das gut, er hat ein eigenes Label gerade. Und ich kann mir vorstellen, dass wir das rausbringen. Und es hat dann von meiner Seite nicht geklappt, weil bei mir überstürzen sich dann im Leben verschiedene Ereignisse und es war schade, ich hätte da mehr dranbleiben sollen. Und dann hätte ich wahrscheinlich bei ihm was veröffentlicht.
Du bist eigentlich gar nicht so ein Hätte-Typ, so wenig ich dich kenne. Eigentlich, ja. Wahrscheinlich würdest du an anderer Stelle sagen, das ist schon alles so richtig gut gekommen im Leben, weil letztendlich Musik hast du ja immer parallel gemacht und immer. Wir hören auch jetzt im Übrigen ein Stück von dir. Das hast du gar nicht, das hast du gar nicht auf die Liste gesetzt. Aha. Aber wir haben entschieden, wenn wir hier schon jemanden sitzen haben, der Musiker ist und lange Fingernägel hat, dann wollen wir auch hören, wie er musiziert. Und wir haben, Mariam hat, glaube ich, 3 Songs zur Auswahl.
Hidden Place, Clouds Crossing.
Clouds Crossing Centuries, ja.
Centuries,
ja,
ja. Aber der ist 6 Minuten lang.
Und du entscheidest dich für welchen Song?
Hidden Place.
Hidden Place. Was müssen wir über dieses Lied wissen? Wann ist es entstanden? Wer singt? Bist du das?
Hm?
Ach.
Ja. Hidden Place ist 2019 entstanden. Da habe ich mit 45 Jahren Verspätung mein erstes Album aufgenommen.
Ach stimmt, ihr wolltet touren und dann kam Corona.
Ja. Wir hatten eine tolle Band zusammengestellt und ich mache das ja fast alles alleine im Tonstudio dann. Und aber live brauche ich natürlich Leute. Und der Pianist auf dem Stück ist Mike Garson, Bowies langjähriger Pianist.
Nee.
Doch, mit dem habe ich gearbeitet zu der Zeit. Das war so dann der Moment, wo ich ihm tatsächlich auch näher rückte, also wo dann plötzlich dann so Querkontakte auch zustande kamen. Und Garson ist ja der Typ, der dieses unfassbare Klaviersolo damals auf A Light in Sane gespielt
das
hat.
Das hören wir nachher noch als letztes.
Und danach hat Bowie ja mit ihm gearbeitet, weil er wollte immer mit Avantgardisten arbeiten. Und ich habe dann irgendwann mal gefragt damals, weil ich hatte auf diesem ein bisschen selber Klavier gespielt, ich bin aber kein guter Klavierspieler, wollte einen Virtuosen, habe gedacht, na frag doch mal Mike Garson, mehr als Nein sagen kann er nicht. Der Witz war aber, er sagte dann ja. Und dann hatte ich ihn plötzlich auf diesem Stück. Naja, und Hidden Place ist ein, ich weiß auch nicht, es ist ein Song, den ich ein bisschen geträumt habe. Ich bin morgens mal wach geworden und hatte so 4 Akkorde im Kopf.
Sag mal, entschuldige, wenn ich da mal reingrätsche. Du träumst doch auch schon deine Romane.
Also klar.
Was ist denn da los nachts? Was trinkst du denn vorm Schlafengehen? Oder nimmst du irgendwelche Pillen oder so?
Deswegen träume ich ja.
Ist ja klar. Irre.
Ja, aber ich bin sowieso der Meinung, dass wir träumen unser Leben auch zum Teil und wir leben unser Leben im Traum dann aber auch wieder weiter. Also ich mache da gar nicht so eine Trennlinie. Und insofern habe ich tatsächlich eine meiner besten Inspirationen in Träumen.
Gut, jetzt hören wir dich singen.
Went to a hidden place, found it in strange disorder, sadly neglected. How could it fall so far? Straying in search of you, how could we lose our soul?
Radio 1. Hörbar Rust.
Radio 1, die Hörbar Rust. Der Autor und Musiker Frank Schätzing ist heute hier zu Gast. Und um dein Leben in biografisch so ein bisschen aufzuribbeln, haben wir leider gar nicht genug Zeit. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass du gerade ein Buch veröffentlicht hast, Space Boy. Mhm. Und dieses Buch hat die zwei waghalsigen Untertitel über David Bowie, über mich. Mhm. Als ich das gelesen habe, war ich erstmal sauer. Da habe ich gedacht, das ist ja echt eine Hybris. Mein lieber Spitz, über David Bowie, über mich. Mhm. Als ich dann angefangen habe, es zu lesen in Vorbereitung auf unser Gespräch, habe ich mich schon sehr gut unterhalten gefühlt und informiert im Übrigen.
Und du hast wahrscheinlich relativ schnell verstanden, dass es in gar keiner Weise der Versuch einer Gleichsetzung ist und überhaupt nichts damit zu tun hat, sondern eine ganz andere Geschichte erzählt.
Total, das was du, also Gleichsetzung ist jetzt auch nicht das Wort, das ich nehmen würde, was natürlich der Titel so ein bisschen suggeriert, aber ich glaube da, das werden deine Fans sowieso nicht, es würden sie dir nicht mal übel nehmen, wenn sie es so assoziieren oder wenn sie es so assoziieren würden. Aber was du eben schon gesagt hast, ich glaube, dass dieser Mensch einfach unglaublich wichtig war als Initialzündung, als du suchtest. Ich meine, und du hast es ja eben schon beschrieben, dich in seinen Texten und in seinen Verwandlungen und in seinen Persönlichkeiten plötzlich wiedergefunden hast. Das ist ja ein Mensch, der gar nicht konstant war, sondern sich immer veränderte.
Natürlich, der hatte eine Erweckerfunktion tatsächlich. Also da war ich, mit dem Froschkönig, wer hat da nochmal wen geküsst? Also jedenfalls, ich war der Frosch. Und Bowie hat mich da als Teenager wach geküsst und der war ja dann tatsächlich für einige Jahre als Idol wichtig. Aber er war eben einfach eine so faszinierende Persönlichkeit, dass ich über mein ganzes Leben hinweg immer wieder mit großer Freude gesehen habe, was er tut und wie er es tut und mich da sehr verbunden fühlte. Und es ist eigentlich ein Buch über die Anfänge, wie wir alle werden, wer wir sind, wie wir jemanden brauchen, der uns an die Hand nimmt. Das sind dann im Zweifel Idole. Idole können natürlich auch Eltern sein, Idole können auch Freunde sein, Idole können aber auch Menschen sein, die sehr weit weg sind, wie wir die in unser Leben integrieren und natürlich auch ihr Leben damit verändern, selbst wenn sie uns nicht kennen. Und das ist heute natürlich ein Zeichen von Social Media, wo du ja als Audience auch wesentlich mehr Response geben kannst. Aber auch damals schon so gewesen, dass das Publikum natürlich auch die Künstlerinnen und den Künstler verändert. Selbst wenn das Leute sind, die für die Kunstschaffenden anonym bleiben, aber wir als Audience verändern natürlich deren Leben ja auch.
Das tun wir auf jeden Fall bei sehr vielen öffentlichen Personen dadurch, dass wir ihre Karten kaufen, ihre Bücher kaufen, ihre Alben kaufen oder auch nicht. Das ist ja auch die Falle, in die man als kreativer Mensch geht, weil man möglicherweise abhängig ist, was aber Bowie, glaube ich, irgendwie nie besonders geschert hat.
Das hat ihn nicht geschert und das ist genau das, was mir so gefallen hat und was mir wahrscheinlich darum so gefallen hat, weil das bei mir immer genauso war. Also ich mich hat nicht interessiert, was Leute dazu sagen, was ich mache. Und das, du begibst dich natürlich dann auch auf dünnes Eis, ist vollkommen klar. Wenn du immer nur deiner inneren Stimme folgst und deine innere Stimme sagt, ich will aber jetzt wieder was ganz anderes machen, dann riskierst du damit jedes Mal deine Fanbase. Also der ständige Richtungswechsel, der ständige Themenwechsel, die ständige Erneuerung führt natürlich irgendwann dazu, dass die Leute von der Fahne gehen. Dafür gewinnst du vielleicht wieder neue. Und ich glaube, dass wir in Deutschland in den letzten Jahren verlernt haben, ins Risiko zu gehen. Wir wollen immer alles abgesichert haben. Wir wollen immer vorher ein Zertifikat, dass es nicht schief gehen kann. Und so, glaube ich, kannst du nicht Kunst machen. Es gibt eine Kunst der Kompromisse, aber es gibt keine Kompromisse in der Kunst. Aber doch, die meisten Künstlerinnen und Künstler haben in irgendeiner Weise, dann sind sie an einen Punkt gekommen, wo sie gesehen haben, das, was ich gerade tue, ist, funktioniert offenbar am besten. Und dann haben sie es immer und immer wieder aufs Neue variiert, aber haben es eigentlich mal weitergetan. Ja. Und was ich an ihm so toll fand, war, dass er sich ständig erneuerte und veränderte und eben immer ins volle Risiko ging. Aber im Grunde genommen ist diese ganze Geschichte in Spaceboy ist eine Geschichte, wie wir eigentlich mit unseren Idolen, unseren Vorbildern und wie sie mit uns altern. Also etwas, was eigentlich im Konzept des Pop ursprünglich gar nicht vorgesehen war, dieses Altern. Mhm. Was dann passiert?
Du hast ganz viel recherchiert und ich glaube, das wird dir viel Spaß gemacht haben, dieses Leben nachzuzeichnen. Mhm. Also wer so wie ich habe Bowie total verehrt. Ich habe viele seiner Werke, kenne ich gar nicht, viele seiner Songs oder Alben, einige schon. Ich habe auch seine vermeintlich als Mainstream abgetanen Hits sehr, sehr gemocht. Mhm. Also das spricht jetzt vielleicht nicht für mich als Connoisseur, aber ich finde auch, dass Musik küsst dich oder sie küsst dich nicht. Und dann muss es egal sein, ob sie auch noch 80 Millionen andere küsst oder nicht.
So ist es, genau.
Was mir bei Bowie, Entschuldigung, wenn ich das so sage, ich hoffe, dass jetzt nicht alle vor Fremdscham ich hätte sofort mit Bowie Sex gehabt, wie glaube ich ungefähr 80% aller Menschen, die ich, also du nickst gerade und ich will da nichts zu sagen und Mariam nickt auch, ich glaube auch Mariam hätte sofort mit Bowie Sex gehabt. Irgendwas hatte dieser Mensch.
Ich glaube, Bowie hätte auch sofort Sex mit dir gehabt.
Das so
gehörte
toll.
Eigentlich in sein normales Leistungsspektrum mit rein.
Ja, da habe ich gar nichts gegen. Also es gibt selten Menschen, die, finde ich, so einen Sex-Appeal haben. Ich spreche ihm eine Aura zu, ohne ihm jemals begegnet zu sein. Ich denke auch im Übrigen, und ich bin überhaupt nicht so ein Fan, auch wenn das jetzt gerade so klingt wie du, und trotzdem denke ich, Bowie kann nicht tot sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der tot
alles,
ist.
Alles das, was du gerade erzählst, ist ja genau das, was ich als Rechtfertigung für mich auch gesehen habe, das Buch so zu schreiben. Dass natürlich einige jetzt in so einer vorauseilenden Empörung das wahrscheinlich gar nicht gelesen oder es nicht verstanden haben oder mit dem Vorsatz rangegangen sind, es nicht verstehen zu wollen. Und dann in den Headlines eigentlich schon ihre Vorurteile outen, indem sie sagen, er maßt sich an, sich mit Bowie gleichzusetzen, ist ja im Grunde genommen eine fast schon kindische Empörung darüber, dass ich ihnen offenbar was wegnehmen will. Das ist doch auch ihr Bowie, denken sie dann. Mhm. Wie kam denn dazu, plötzlich sich anzumaßen? Aber darum geht's doch gar nicht. Es geht doch darum, dass wir alle mit gewissen Menschen, die vielleicht in der Sphäre des Olymp schweben, dass wir mit denen Geschichten haben und dass diese Geschichten ja nicht enden. Und was haben die mit unserem Leben zu tun? Was haben wir letzten Endes mit ihrem Leben zu tun? Und was sagt es uns eigentlich über unser Leben, unsere Sinnsuche, wie diese Menschen uns begleiten? Darum geht es ja in der ganzen Geschichte. Und darum heißt es auch nicht über David Bowie und mich, sondern es heißt über David Bowie, über mich. Mhm. Na? Und diese Verzahnung muss doch jeder für sich mal klar zu, findet doch in jedem von uns statt. Wir haben doch alle diese Geschichten. Darum geht es im Grunde. Mhm. Und was du gerade erzählt hast, du hast jetzt gerade über einen wunderbaren Sprung gemacht, in nur wenigen Sätze von, ich hätte mit dem Sex gehabt, bis zu seinem Tod. Also du hast gerade im Grunde genommen die komplette Existenz eines Superstars, der aber auch ein Mensch war, hast du zusammengefasst. Und das ist doch spannend, ne? Wie umfänglich wir über diese Person denken und empfinden.
Und sie, da hat Bowie natürlich viel zu beigetragen, was wir so alles in Menschen hinein projizieren und interpretieren.
Genau,
ne? Also
genau.
Ich bin ja niemand, der Stars braucht.
Ich auch nicht.
Und insofern, es gibt sehr besondere Menschen, die qua Persönlichkeit, Fantasie, Begabung, was auch immer. Also Bowie sticht da sicherlich heraus. Also ich glaube, selbst wenn das kein Superstar geworden wäre, sah ja eine Weile auch gar nicht danach aus, ob er es jetzt so auf sich schafft oder nicht.
Genau. Lange gescheitert.
Ich glaube, dass der immer diese besondere Person gewesen wäre, ob nun in Dänemark oder in Papua-Neuguinea, er hätte irgendwie immer Leute um sich rum gehabt, die gesagt hätten, hoffentlich kommt David heute Abend auch, weil dann wird's irgendwie schöner oder lustiger oder so. Also auch wenn ihm der Welterfolg jetzt nicht vergönnt gewesen wäre. Und das ist dann eben die Frage, wie Menschen damit umgehen und ob sie dann sich selbst auch ein bisschen verloren gehen natürlich. Ne? Und auch da habe ich nicht zuletzt durch dein Buch gelernt, spielen ja auch Drogen eine große Rolle, ne? Dass dann plötzlich hast du weniger Korrektive um dich herum, viel Begeisterung, viele Klaköre, Drogensex, Alkohol und plötzlich rutschst du aus.
Ja, ja, er hat ja gekokst vorwiegend. Und Koks ist ja die Droge, die dich für eine relativ lange Zeit befähigt, übermenschliche Leistungen zu vollbringen. Ist ja anders als Heroin oder anders als Kiffen. Wenn du kokst, dann bist du über einen gewissen Zeitraum hinweg, brauchst du keinen Schlaf und du bist tatsächlich zum Teil brillant. Das war er ja auch. Das war ja die Zeit, als er Station to Station machte damals, also bevor er nach Berlin ging. Das sind ja großartige Songs und großartige Alben. Nur irgendwann kommst du an einen Punkt, da geht nichts mehr und dann stürzt du dermaßen ab. Und ich weiß nicht, hast du jemals, entschuldige, wenn die Frage zu intim, hast du jemals
Drogen genommen? Ja, ich habe das einmal versucht, mein Körper will das nicht. Mein Körper will kein Alkohol, mein Körper will nicht, dass ich kiffe. Aha. Ich reagiere darauf wie auf Vergiftungsdinge. Ja. Aber ich wollte mir das unbedingt, ich wollte das mal verstehen, weil ich mal eine Affäre hatte mit einem Typen, der gekokst hat und der war so kalt. Ja. Ich wusste, dass Koks kalt macht, aber ich wollte das verstehen. Ich habe das einmal gemacht und es hat überhaupt nichts in mir ausgelöst, außer dass meine Kiefer die ganze Zeit gemalt. Und was ist mit dir?
Na, ich habe das deswegen, ich habe das nie gemacht, weil ich das Kiffen mochte schon nicht als Teenager, weil ich den Geruch nicht mochte. Mhm. Und ich sah, wie sich um mich herum Leute in kicherndes, sabberndes Gemüse verwandelten und im Grunde genommen das Kiffen einfach nur Loser produzierte. Das gefiel mir nicht.
Mhm. Und wäre Ecstasy bei deiner Musikbesessenheit nicht?
Überhaupt nicht. Ich bin der festen Überzeugung, dass alle die Popstars, wie zum Beispiel Jimi Hendrix ist so ein als Beispiel für die Älteren, die heute zuhören. Aber es gibt ja auch andere, wo man sagt, Menschenskinder, wenn der denn so richtig drauf war, dann hat der dann so tolle Gitarrensoli gespielt. Und ich war immer der festen Überzeugung, wenn er keine Drogen genommen hätte, hätte er noch viel bessere Gitarrensoli gespielt.
Ja, vielleicht.
Wahrscheinlich. Ja. Aber meine Droge war schlicht und einfach, dass ich bin ein sehr enthusiastischer Mensch. Mhm. Ich bin sehr leicht entflammbar und immer wieder für Neues und anderes. Mhm. Und das führt dazu, dass ich zu viele Dinge gleichzeitig mache. Und das führte dazu, dass ich dann in den 90ern und auch den Nullern pro Nacht vielleicht 3 Stunden geschlafen habe. Ich bin jemand, der sich von beiden Seiten verbrennt. Einfach aus purer Begeisterung. Mhm. Und das geht, also meine Droge war immer, diesen Enthusiasmus auszuleben und irgendwas zu erschaffen. Mhm. Und auch das führte irgendwann mal an einen Punkt, wo ich nicht mehr konnte, wo nichts mehr ging, wo ich dann auch mal abgestürzt bin. Das heißt, im Grunde genommen geht es ja nur darum, dass du deinen Körper in irgendeinen Zustand bringst, in dem du das Gefühl hast, du kannst Planeten erschaffen. Kannst du natürlich nicht.
Interessant, dass du Körper sagst und nicht Kopf.
Ja, der Kopf, glaube ich, der würde ja gerne weiter, aber wir sind ja biochemische Wesen. Und irgendwann spielt die Biochemie einfach nicht mehr mit.
Wir hören jetzt Instant Street.
Ja.
Deus, warum?
Deus ist eine belgische Band, die sich in den Ende 90ern gegründet hat und die man unter dem Etikett Post-Rock kennt. Das hieß aber nichts anderes, als dass sie Rock machen wollten. Sie wollten ihn aber so machen, dass er nicht ausrechenbar ist, dass du nicht weißt, wie der Song ausgeht, dass er innerhalb des Rock, des Genres Rock, aber alle Überraschungen aller anderen Musikstile bereithält. Das heißt, sie haben Jazz, Free Jazz eingebaut, sie haben klassische Strukturen, Avantgarde eingebaut. Mhm. Und da ich Musik liebe, die mich überrascht, war ich immer begeistert davon, wie Deus es geschafft hat, Rockmusik zu machen, die nicht nach Rockmusik klingt, sondern wie etwas, was du so noch nie am Schirm hattest. Und dass ein Song immer anders endet, als du glaubst, wenn er beginnt, sowas finde ich faszinierend.
Der Autor Frank Schätzing ist heute hier zu Gast und jetzt werde ich es erneut versuchen, ein bisschen biografisch und chronologisch durch dein Leben zu laufen. Ich habe vorhin schon diese Bemerkung gemacht, als wir über Endlichkeit sprachen, dass ein LKW-Reifen neben deinem Kopf zum Stehen kam oder wie auch immer man es formulieren möchte. Du hattest damals ein Mo-Kick, nannte man das, glaube ich.
Ja,
das war irgendwie so ein Hybrid.
Ja, das war ausgelegt darauf, dass es nicht schneller als 50 wäre.
Ja, es ist
aber
wahrscheinlich frisiert.
Ich habe ein bisschen dann rumfrisiert und dann fuhr es 80 und das war aber eigentlich keine gute Idee.
Du hast dann damit auch tatsächlich einen Unfall gehabt, den du aber bis auf einige Blessuren verhältnismäßig gut überstanden hast, Gott sei Dank. Das war diese Zeit, korrigier mich, es gab diese erste Gymnasiumszeit, die für dich hart war. Mhm. Das waren richtig so 4 Jahre oder so, in denen du
nicht gesehen werden,
dich auch
klein,
selbst gar nicht gemocht hast.
Sich,
ne,
klein und schäbig, mhm, fühlen, ja, ja.
Und dann bist du auf ein neues Gymnasium gekommen, mhm, und dort wurde es besser.
Definitiv.
Da hast du, ja, dich wohler gefühlt und hast dich sicherer gefühlt. Und auch das hast du in einem anderen Interview schon mal gesagt, aber da muss ich dich nur mal fragen, was das für ein Moment war, wie du das geschafft hast. Es gab diese ganz bewusste Entscheidung, ein gut aussehender, heiterer, guter Dude zu werden. Also von ja, diesem, genau, von diesem Typen, der sich nicht
ein
mag.
Dude.
So. Erstmal, wie nimmt man sich das vor? Wie kommt man auf die Idee, sich das vorzunehmen? Und wie zieht man es denn dann durch?
Naja, also diese Geschichte mit dem, ich kann dir 2 Geschichten dazu erzählen, wenn du Lust hast.
Gerne. Ne?
Die, das ist natürlich alles ein Prozess gewesen. Es gab so ein paar magische Momente, die aber ja eigentlich auch dann nur was in Gang gesetzt haben, was ich dann wieder entwickeln musste. Einer war, dass ich eine Band hatte und aber wahnsinnig schüchtern war.
Mega.
Mega hieß die Band. Ja. Aber nicht wegen meiner angeborenen Bescheidenheit, dass ich die Mega genannt hätte, sondern wegen Magma, die ich eben gehört haben. Ich wollte was ähnlich Klingendes. Aber wir waren im Proberaum, wir waren super gut. Wir hatten mein Freund, der war Drummer, und wir hatten einen Geiger und einen Bassisten. Wir spielten richtig tolles Zeugs. Ich war aber so schüchtern, ich traute mich nicht, auf eine Bühne zu gehen. So kleine Sachen mal, ja. Aber dann gab es ein riesengroßes Schulfest, da waren ein paar hundert Kids waren da anwesend, und wir sollten auftreten, und ich hatte einfach Angst, mich da als ich selbst auf die Bühne zu stellen.
Ah,
ne?
Ich weiß, ja.
Ja, ne? Mhm. Und habe gedacht, also ich kann mich doch da nicht hinstellen, die lachen mich doch aus, sondern guck mal, der Frank, jetzt tut er so, als wäre er Rockstar, und ich sah mich da in meiner kindlich, war gar nicht mehr so kindlich, aber ich sah mich immer noch so. Und dann habe ich eine halbe Stunde vorher, und zwar unter dem Einfluss von Aladdin Sane, dieses berühmte Cover von Bowie, wo er den Blitz im, ja, Gesicht hat. Ne? Und dann habe ich etwas gemacht, was eigentlich sozialer Suizid war. Ich hatte vorher bei meiner Mutter im Schrank gestöbert, hatte mir Lippenstifte und Make-up mitgenommen, und dann habe ich mich geschminkt. Habe mir Lippenstift, Lidschatten aufgetragen, Eyeliner.
Es gibt davon ein Foto, das habe ich gesehen. Und du bist ein sehr attraktiver junger Mann gewesen. Ne? Nur, also ich will damit nur sagen, deine Selbstwahrnehmung, das war ja irre, wie das auseinanderklappte.
Die war völlig verrutscht. Ich habe mich dann geschminkt, und ich wollte mir jetzt aber nicht einen Blitz aufmalen. Ich wollte ja nie ein zweiter Bowie oder sonst was sein, immer ein erster Frank. Aber natürlich habe ich mir was bei ihm geliehen. Habe mir das Schminken geliehen, habe mir einen Stern drauf gemalt. Und Ohrringe und so einen goldenen Kimono. Und dann bin ich auf die Bühne gegangen. Und das funktionierte. Und plötzlich alle guckten, und dann gab es einen riesen Applaus. Aber der Witz bei der Sache war, als ich mich dann da in dieser Aufmachung im Spiegel betrachtet, hatte ich erstmals in meinem Leben das Gefühl, dass ich jetzt endlich so aussehe, wie ich mich innerlich fühle. Also das war so eine Geschichte, die dann plötzlich in mir was zum Vorschein brachte. Und ich verstand im selben Moment genau, was Bowie da machte, von dem ich in den letzten 2, 3 Jahren, als ich recherchiert habe, auch gesehen habe, dass der eben auch wahnsinnig schüchtern war, auch als er schon berühmt war und sich eben diese Kostüme eben auch auflegte.
Als
Schutz, aber es war er auch. Also das war der authentischste Bowie, den du jemals kriegtest, war diese Veräußerlichung in Make-up und in Kostümen. Aber damit fühlte er sich endlich richtig wahrgenommen, und ich fühlte mich auch endlich richtig wahrgenommen. Hab dann in der Zeit sogar bewusst versucht zu ergründen, ob ich nicht wenigstens bisexuell bin, weil ich mir dachte, das würde dein Leben doch immens bereichern, und aber es ist gar nicht bis zum Versuch gekommen, weil ich festgestellt, ich bin einfach 100.000% hetero. Ich habe es fast ein bisschen bedauert.
Mhm.
Also das ist die eine Geschichte, die was in Gang gesetzt hat, und die andere Geschichte mit dem schönen Mann passierte folgendermaßen: da ich ja so jung aussah, mit 17 immer noch aussah wie 15, hatte ich ein Problem, in einen Film zu gehen, in den damals jeder ging.
Ach ja, ne? Deutschland. Die Geschichte ist schön, ja, die ist toll.
Ja, Deutschland war ja sexuell ein wenig verdruckst. Ne? Und wir hatten zwar Schulmädchenreport, mittlerweile auch Teil 1 bis 8.
Eis am Stiel.
Eis am Stiel hatten wir, aber das war alles so.
Zärtliche Cousinen.
Ja, das kam ja nicht aus Deutschland. Das kam ja, kam aus Frankreich.
Okay, das stimmt. Und, also du meinst die deutschen
Eis
Filme.
Eis am Stiel kam ja aus, okay, aus Israel.
Stimmt.
Ne? Aber Schulmädchenrepacht war deutsch und dieses bisschen Mopsfedele rumgemache wurde dann noch pädagogisch bemäntelt mit so Untertiteln, wie was Eltern nie geahnt hätten und Lehrer niemals wissen dürfen. Ne? Und so eine Moralsoße drüber geträufelt. Naja, und mit anderen Worten, also Deutschland war nicht auf das vorbereitet, was dann da aus Frankreich kam, nämlich Emmanuel. Sylvia Christel, eine etwas anämische, gut aussehende, in dem Film Diplomatengattin mit einer unersättlichen Gier, excuse my French, nach Schwänzen und Mösen. Es ging also einfach nur darum, um Lust. Ne? Und Deutschland war darauf nicht vorbereitet. Jeder lief also in diesen Film und natürlich liefen auch alle meine Mitschülerinnen und Mitschüler da rein. Auch wenn die noch nicht 18 waren, die sahen aber alle aus wie 18. Nur ich nicht, ich sah aus wie 15. Und ich wäre auch so wahnsinnig gerne in diesen Film gegangen. Ne? Also auch alleine schon des Anschauungsunterrichts halber, wie man das denn so macht mit der Freundin, die ich ja noch gar nicht hatte. Habe mich aber nicht getraut. So, und dann habe ich mir gedacht, pass auf, du musst einfach älter aussehen. Bastel dir ein Schnurrbart. Natürlich war ich so schlau, nicht zum Zauberkönig zu laufen bei uns und mir so ein tintenschwarzes Ding zu kaufen, wo jeder sofort sieht, das ist nicht meiner. Also habe ich mir zu Hause die Haare abgeschnitten, ein paar, und habe einen doppelseitigen Tesastreifen gebastelt und habe die dann da mit der Pinzette aufgebracht. Eine Riesensauerei. Ich habe nur monatelang überall Haare gefunden. Jedenfalls hatte ich einen wirklich veritablen schönen Schnurrbart. Damit bin ich an einem sehr heißen Sonntagnachmittag zum Kino gegangen und dachte, naja, kurz vorher klebst du dir den auf und dann ist ja die Schlange und die Dame im Kassenhäuschen, die wird einen kurzen Blick sehen, wird sie in der steht ein Typ mit einem Schnurrbart und wird mir das Ticket geben. Weit gefehlt, es war kein Mensch da. Die Straße lag einsam da und die Dame saß, eine ältere Dame saß im Kassenhäuschen in ihrer Echsenstarre und langweilte sich wahrscheinlich zu Tode. Und ich stand jetzt da mit meinem Schnurrbart und dachte, sollst du das wirklich machen? Und ich schwitzte, es war heiß. Und da habe ich gedacht, jetzt machst du das. Habe mir also diesen Schnurrbart aufgeklebt und merke im selben Moment, scheiß Idee, weil der haftete gar nicht, sondern der schwamm aus einer Schicht auf Schweiß. Und so bin ich dann zu diesem Häuschen und habe immer gesagt, geh weg, lauf, tu's nicht, brich ab. Und in dem Moment guckt die Frau hoch und so Blick begegnete sich und ich wusste, jetzt muss ich durchziehen. Und ich merkte, wie dieser Schnurrbart schwamm. Der trieb immer so leicht von rechts nach links. Und ich wusste, ich darf also keine Mimik jetzt. Jede Mimik, das Ding fällt ab. Und stellte mich also hin und sagte, einmal Emmanuel. Und sie sagte, wie bitte? Und ich sagte, einmal Emmanuel. Ich habe sie nicht verstanden. Ich sagte, einmal immer. Und im selben Moment klappt der Schnurrbart wie ein Gartentürchen auf. Und dann haben wir einen langen, wissenden Blick gewechselt, sie und ich. Und dann habe ich gesagt, hat sich erledigt, und dann bin ich wieder gegangen. Ich bin also nicht in diesen Film gekommen. Und ich war so frustriert und so sauer auch auf mich, der ich in meinem viel zu weiten Parker mich immer versteckte mit meinen Pickeln und meinen fettigen Haaren oder zumindest wie ich mich halt wahrnahm. Da bin ich erstmal Kakao trinken gegangen und habe über diesen Moment, den ich jetzt gerade durchlebt hatte, meditiert, diese Entwürdigung, und habe gedacht, Schluss jetzt mit dieser Verdruckstheit. Du musst dich, es muss alles anders, du wirst jetzt ein schöner Mann. Mit 17. Wenn du das mit 17 denkst, dann ist das eigentlich keine Hybris, das ist ein Verzweiflungsschrei. Aber ich habe gedacht, es geht so nicht weiter. Du musst diesen Frank jetzt neu erfinden. Morgen kaufst du dir ein paar vernünftige Klamotten und dann gehst du zum Friseur und habe mir einfach vorgenommen, ich werde jetzt ein schöner Mann.
Ging das auch inhaltlich, dass du im Sinne von, dass du Sachen gelesen, gelernt, gemacht hast, die du, also ist das auch so ein Cut gewesen in deinem Verhalten?
Ja, ich bin einfach mehr aus mir rausgegangen. Ich habe mich einfach mehr getraut, unter Leute zu gehen. Ich habe meine Kommunikationshemmnisse, die ich hatte, meine Hemmungen versucht abzubauen. Ich habe auffällige Klamotten, also modische Klamotten getragen. Weißt du, wenn du dich in so einem Parker versteckst, dann ist es ja, tust du das ja deswegen, um unsichtbar zu werden. Und weil du Angst hast, dass wenn du was Auffälliges, Schickes trägst, dass die Leute dann anfangen zu lachen.
Ja.
Was sie dann gar nicht taten.
Nein, das ist das Interessante.
Das ist es ja. Ne? Ja, ja. Aber diese eigene verrutschte Wahrnehmung ist ja schrecklich. Und ich wollte mich einfach mögen endlich.
Das wie wie schade, dass das so über Bande, ne? Bei ganz vielen Menschen, ja, das ist ja nicht deine exklusive Story im Sinne von
gar nicht
die Selbstwahrnehmung und wie viele Sachen genau deswegen nicht passieren, weil Menschen sich zu klein oder zu unsicher fühlen. Und wie interessant es dann ist, wenn man sie auch rückblickend, ne, wenn man dann so sagt, aber ich war doch damals, warst du doch gar nicht. Dieses Erlebnis hattest du ja auch, dass Leute eigentlich ganz anders auf dich reagiert haben, ja, als du es wahrgenommen hast. Ne? Die mochten dich viel, die fanden dich viel, viel besser, die mochten dich echt ganz gerne und so. Ja. Und du selbst hast dir diesen Stress gemacht, das wäre gar nicht nötig gewesen. Wie schade.
Ja, stimmt. Aber das ganze Buch ist, muss man auch, das ist voll solcher Geschichten, denn im Nachhinein ist ja dieses verheulte Drama der Adoleszenz auch brüllend komisch. Und die Kehrseite dieser Tragödie ist natürlich die Komödie. Und insofern ist Spaceboy vor allen Dingen, ist mir dann auch aufgefallen, als ich mit der Taschenlampe durch mein Leben gegangen bin, es ist vor allem ein lustiges Buch geworden.
Ist es.
Es sind also jede Menge lustige Geschichten, die ich dann selber auch lachen musste. Und ich wusste, dass ich das damals nicht so lustig fand. Aber am Ende des Tages war es dann auch einfach richtig, richtig witzig.
Ich habe noch eine persönliche Frage. Der Bart jetzt ist echt?
Ja, der ist echt. Denkst du, ich hätte heute Morgen im Hotel gesessen und hätte mir jedes einzelne, vor allen Dingen weiße Haar. Nein, der Bart ist echt.
Jetzt hören wir erstmal Sophia Kennedy mit Orange Tic Tac. Ein kurzes Stichwort dazu.
Sophia Kennedy habe ich vor 2 oder 3 Jahren entdeckt bei YouTube und war hin und weg von dieser Stimme. Allerdings ist es nicht nur die Stimme, die wirklich, finde ich, einzigartig ist im deutsch produzierten Pop, sondern es ist auch die Art ihres Songwritings, es ist die Art, wie sie Songs arrangiert. Sie gibt der deutschen, deutschsprachig ist es jetzt nicht, sie singt Englisch, aber es ist hier produziert, sie gibt der deutschen Popmusik ihr Geheimnis zurück, die Vielschichtigkeit. Ich würde diese Musik bezeichnen als betörend, verstörend. Es gibt immer ein Element da drin, das dich ein bisschen gruselt.
Das brauchst du auch, ne? Das ist das, was dich
irgendwie auch,
an der Stange hält.
Ein bisschen irgendwie ja schon, aber vor allen Dingen ist das unfassbar intelligente und wagemutige Musik. Und es gibt wirklich viele gute in Deutschland produzierte Sachen. Aber insgesamt muss ich sagen, ist mein Eindruck der letzten Jahre, was den deutschen Pop-Mainstream angeht, dass das mitunter die Faszination eines Motivationstrainerabends in Volkshochschulen hat. Wir werden die Größten sein, du wirst schon sehen, die guten Zeiten, weißt du noch damals, wie toll es war und wir sind die beste Idee, die wir jemals hatten. Und das Ganze finde ich so, es ist so eine spießige Nachdenklichkeit. Und es klingt immer alles wie durch dieselbe Produktionswurstmaschine gedrückt. Es klingt alles gleich, es sind die immer gleichen 4 Harmonien aneinandergereiht. Und was Sophia Kennedy macht, ist, sie bringt das Abenteuer zurück, sie bringt das Unbekannte zurück, sie bringt die Expedition in den faszinierenden neuen Raum zurück. Mhm. Und das macht sie mit einer so tollen Stimme und einer so tollen Performance und Personality, dass ich einfach finde, das ist die spannendste Sängerin, Songwriterin, die wir in Deutschland derzeit haben.
Körper@radio1.de, das ist unsere E-Mail-Adresse, die können Sie sich ja schon mal aufschreiben. Wir verlosen nämlich gleich 3 Bücher, das heißt, dann brauchen Sie sie auf jeden Fall nochmal. Der Autor Frank Schätzing ist heute hier zu Gast. Als wir gerade eben über Sophia Kennedy gesprochen haben, über Volkshochschulkurse, Motivationskurse in der Volkshochschule. Im Übrigen Shoutout an alle Menschen, die sich aufmachen und in der Volkshochschule abends an irgendeinem super arschkalten Dienstag im Dunkeln noch irgendwie sich aufmachen und da irgendwas lernen, was wirklich, wirklich toll ist. Aber das Wort spießig hat mir geholfen, mich an eine andere Sache zu erinnern, die ich meine mal in unserem ersten Gespräch vor, weiß ich nicht, 12, 13 Jahren.
Ist das schon so lange her?
Ja, es ist schon so lange her.
Goodness.
Das war, als du dieses Buch über Israel geschrieben hast.
Oh ja, dann ist es tatsächlich schon so lange her.
Das leider Gottes extrem aktuell ist.
Ja.
Was, wie hieß das nochmal, sag?
Breaking News.
Breaking News. Okay. Ich wünschte, es wäre inzwischen inhaltlich etwas passiert, aber ja, es ist irgendwie ist wie so.
Albtraum.
Aber da fiel mir ein, Du warst ja der totale Donald Duck-Fan. Also du hättest ja auch ein Buch nicht über David, sondern über Donald schreiben können.
Habe ich ja auch
sogar. Und hast du?
Ja, mit Dennis Scheck zusammen. Wir haben die Tolkien-Abenteuer der Ducks auf
Hörsee. Ach, guck mal, so schlecht bin ich informiert, ja. Aha. Und ich fand interessant.
Kein Bestseller.
Ach, interessant, weil über Scheitern haben wir gar nicht gesprochen. Muss ja auch nicht gleich Scheitern sein, wenn es kein Bestseller ist. Aber Donald Duck ist ja so ein bisschen, du hast Mickey, fandst du nämlich immer spießig.
Mickey ist ein Spießer.
Mickey ist ein konservativer Spießer.
Also wurde draus gemacht dann später. Mhm.
Und Donald Duck war dann eher die Figur, mit der du dich leichter identifizieren konntest wahrscheinlich.
Na klar, ich meine, das war der Erpel, der wir alle mal waren. Oder beziehungsweise bitte. Die Ente.
Warum hatte der denn nie, also mich hat immer irritiert, dass der nie eine Hose anhatte.
Ja, aber da habe ich eine Theorie zu entwickelt.
Interessant.
Ja, absolut. Und zwar, denn das stimmt schon, die haben ja natürlich Jacken und Mützen und alles und Dagobert Duck trägt sogar Gamaschen, aber sie haben tatsächlich nie eine Hose. Und jetzt ist ja die Frage, was ist eigentlich mit Sex in Entenhausen? Habe ich mich immer gefragt. Mir ist auch aufgefallen, dass es also nur Onkels und Tanten und Niffen und Nichten gibt, aber es gibt irgendwie keine Söhne und Töchter. Und ich glaube, dass tatsächlich
Tick, Trick und Track sind
Donald Ducks Söhne.
Ich glaube auch, Neffen?
Das sind Neffen in den Comics.
Und stimmt, Söhne gibt es nicht und Töchter.
Nein, und Daisy Duck hat Nichten, Dicky Ducky und Ducky heißen die, glaube ich. Und aber es gibt keine leiblichen Kinder. Und irgendjemand muss die Eier aber ja mal gelegt haben, aus denen die geschlüpft sind. Und dann habe ich mir überlegt, wahrscheinlich das Brüder Amerika, der Disney-Konzern, hat gesagt, also Donalds uneheliche Kinder, das sind dann eben jetzt Neffen, ne? Und auch Daisy und Donald haben mit Sicherheit ein Verhältnis, da bin ich schon sicher. Das durfte ja aber nicht sein. Und deswegen, wo fand der Sex statt? Er fand statt in den weißen Balken zwischen den Bildern. Und da wenig Platz ist und es schnell gehen muss, haben die keine Hosen an.
Interessante.
Na? Genau, ne? Das ist dann eben, da findet dann ein Quickie statt. Ich glaube, dass das
muss für einen Moment sacken, warte kurz.
Ja.
Und dann ist es... Dann ist es
total logisch, dann ist es doch...
Dann leuchtet es total ein.
Es leuchtet doch total ein.
Absolut. Ja. Gut, dann kommen wir zu einer anderen, alles entscheidenden Frage, die auch schon in diesem Gespräch gefallen ist. Ganz zu Beginn, glaube ich, hast du so erwähnt, als wir über die Unsterblichkeit oder beziehungsweise über die Endlichkeit gesprochen haben, dass es ja noch so viele Sachen gibt, die du erleben möchtest.
Bevor du gehst, nenn es,
wie du willst. Sag mal ein paar Sachen davon.
Na, erstens würde ich sehr gerne weiter Musik machen und ich habe so viele Songs im Köcher, die beim Schreiben nebenbei entstehen, weil ich immer einen Gitarrengriff weiter habe und arbeite jetzt auch gerade, bin wieder im Studio jetzt mit meiner wunderbaren Bassistin Julia Hofer. Und Ende nächsten Jahres soll nochmal was rauskommen, aber ich würde gerne sehr viel mehr Musik machen. Ich würde Soundtracks schreiben. Ich würde sehr gerne wieder malen. Ich habe früher viel gemalt, auch Ausstellungen gemacht in den 80ern, 90ern. Ich würde so wahnsinnig gerne mehr kochen. Ich koche so gerne und vielleicht ein kleines Pop-Up-Restaurant machen.
Oh, wie gut, dass es gleich vielleicht noch einen zweiten Podcast gibt, in dem ich mit dir über das Essen spreche.
Genau. Ich habe jede Menge Stoffe, über die ich erzähle. Ich würde gerne einen Podcast machen. Ich würde auch gerne mal eine Klimainitiative stärker einsteigen und einfach, weil ich finde, das ist so wichtig, dass wir heute darüber nachdenken, was wir mit unserem Planeten machen und wie wir die Kurve kriegen. Und also du siehst, ich könnte jetzt endlos aufzählen und ich weiß auch, dass ich ein bisschen mehr haushalten muss mit meinen Kräften, weil ich kann nicht alles gleichzeitig machen. Aber ich laufe natürlich Gefahr vor dem Hintergrund, dass ich mir sage, okay, ich bin jetzt auch 68. Und selbst wenn ich sehr alt werde, wie mein Vater, also ich hoffe.
Wie alt ist der?
Mein Vater wird jetzt 95 und der ist topfit. Ne? Und der kocht sich zum Beispiel jeden Tag und der kocht viergängige Menüs. Aber ich kann es nicht mehr alles machen. Das ist frustrierend, ein bisschen schade. Ich muss priorisieren und gucken, okay, was setze ich jetzt noch um von all diesen Plänen?
Du hast ja auch eine tolle Frau. Ja, also ich kenne die nur von Fotos, aber ihr wirkt sehr glücklich. Und ich finde auch, dass die ein sehr glückliches Gesicht hat. Ich glaube, die mag ihr Leben auch.
Ja, Sabina ist mir wirklich vom Universum geschickt worden. Sie ist wahnsinnig klug. Sie ist total witzig. Für mich ist Humor unglaublich wichtig. Also ich könnte auch nicht Sex mit jemand haben, mit dem man nicht mindestens eine Stunde am Tag lachen kann. Sie ist, wie gesagt, sie ist schlau, sie ist der beste Kumpel, den du dir vorstellen kannst. Wir sind doch ein Team. Also ich betrachte uns wirklich als Team.
Also es klingt gut, es klingt so, als würdest du mit dieser einen Frau genug haben, denn, und das sage ich jetzt nur als ganz unglückliche Brücke hin zu einem Zitat, das ich neulich zu einer Überschrift, das muss ich muss das einmal rauslassen, sonst ersticke ich daran. Das hat mit dir überhaupt gar nichts zu tun im Übrigen. Das war die Überschrift eines Interviews, das Howard Carpendale dem Spiegel gegeben hat.
Gott sei Dank war ich es nicht. Ich habe gerade gedacht, oh Gott, was kommt denn jetzt?
Nein. Aber zieh dir bitte rein. Dieses Interview wurde überschrieben mit: Ich habe zwei sehr unterschiedliche Frauen, die zusammen eine perfekte Frau sind.
Okay, verstehe. Hat er sich denn irgendwo so einen Baukasten geholt oder was?
Nein, und ich finde auch, das ist so, also der soll, was weiß ich, mit wie vielen Frauen zusammenleben, das ist mir doch egal, wenn die das mitmachen. Aber sozusagen, ich suche die perfekte Frau und beide sind es nicht. Beide sind so zu 50% okay, das, was man sich als Mann wünscht, aber zusammen sind sie die perfekte Frau.
Ja, es hat so ein bisschen was von Baumarkt.
Oh Mann. Ja,
also ich hole mir so Komponenten und
habe ich lieber jetzt gerade Komponenten ist es, dann. Ja.
Nein.
Ja.
Nein,
also schön, wie du über deine Frau gesprochen hast, deswegen ist es mir jetzt gerade eingefallen.
Ich habe das ja auch das habe ich in dem Buch auch so ein bisschen beschrieben, der ganze Weg, weißt du, von der ganzen sexuellen Frustration, weil eben in der Teenagerzeit so gar nichts passierte. Und dann natürlich zu die ganzen Zeiten des Ausprobierens. Und ja, ich war eigentlich von meinem ganzen Wesen her nie monogam, weil ich dieses Konzept nicht verstanden habe. Aber was ich verstanden habe, war, dass man irgendwann Menschen trifft, wo du überhaupt gar nicht mehr den Wunsch verspürst, irgendwo anders noch hinzugehen oder irgendwas anderes auszuprobieren. Und was ist es denn? Das ist, glaube ich, klar, ich glaube sehr stark auch an Sexual Attraction, also einfach auch an das Äußerliche, an das Draufgucken und sagen, oh, ist das ein schöner Mensch. Spielt eine Rolle. Man sollte nicht immer so tun, als ging es nur um innere Werte. Aber dann geht es vor allen Dingen eben sehr stark um Seelenverwandtschaft. Dass du plötzlich einfach feststellst, da ist ein Mensch, mit dem du so gleich klingst in vielem. Da können auch Dinge dabei sein, wo man überhaupt nicht gleich klingt, aber dass dieser Gleichklang, der ist eben einfach wichtig. Mhm. Ich finde, ähnliche Wertvorstellungen zu haben, einen ähnlichen Humor zu haben, dass man einfach das Gefühl hat, das ist der Mensch, mit dem du eigentlich, sagen wir mal, jetzt komplett bist.
Hast du nicht mal, es fällt mir auch jetzt wieder ein, bitte korrigiere mich, wenn ich dich falsch zitiere, Ordnungsamt trifft Wanderzirkus?
Der Spruch stammt tatsächlich von Sabina, die das mal irgendwann gesagt hat, unsere Beziehung kann man umschreiben mit Ordnungsamt trifft Wanderzirkus.
Wer, was bist du, welcher Part?
Ich bin der Wanderzirkus. Aha. Ich bin der Wanderzirkus. Ich bin so ein typischer Zwilling und sie ist ein typischer Steinbock, wenn man an sowas glaubt. Und
glaubst du an sowas?
Also ich bin überhaupt nicht esoterisch und ich musste einfach über die Jahre anerkennen, dass irgendwas offenbar dran ist. Mhm. Aber das hat sie geprägt. Also sie ist das Ordnungsamt, sie ist ein klassischer Steinbock tatsächlich. Aber zusammen sind wir einfach eine Reisegruppe, wir zwei. Wir reisen mit großer Lust und Freude durch dieses Leben und haben Spaß.
Was ist denn das Schönste an deinem Leben? Also mal abgesehen von deiner Frau.
Die ständige Erneuerung. Immer wieder was Neues zu finden. Dass es nicht aufhört, spannend zu sein. Dass es ein Abenteuer bleibt und das Unkalkulierbare an Leben, das ist das Tolle, das nicht Ausrechenbare.
Und verzeih mir, wenn diese Frage da jetzt noch nachkommt, du bist ja auch, dadurch, dass du finanziell völlig unabhängig bist, hast du natürlich auch die Freiheit, dem nachzugehen, was dir in den Kopf kommt. Das ist ja nicht ganz von der Hand zu weisen. Glaubst du, glaubst du wirklich, dass du das auch ohne diese komplette Unabhängigkeit und diese Selbstbestimmung, dass du derselbe zufriedene Mensch wärst?
Dass ich war bis vor, sagen wir mal, 15, 20 Jahren, hatte ich nie Geld.
2004 zur Einordnung kam der Schwarm und ist es dann so richtig durch die Decke gegangen. Ne?
Gut, okay, dann ging es durch die Decke, aber bis dahin hatte ich meistens gar nichts und Sabina auch nicht. Und ich habe 1990 mit zwei Freunden eine Agentur gegründet.
Ihr wart so schnell, so erfolgreich.
Ja schon, aber wir haben angefangen mit einem Plattencover für die EMI. Wir hatten nichts. Wir haben einfach gesagt, wir machen einen Laden auf. Und ich war zwischen wir, dann sind, waren wir eine der erfolgreichsten deutschen Agenturen unter den Newcomern. Und dann sind wir aber auch total abgestürzt nach 9/11 in der Rezession. Und da hatte ich mal irgendwann eine 500.000 Schulden an der Backe, die dann nur aufgefangen wurden, weil wir dann eine Investorin fanden, die einstieg. Nein, also mir ist das auch immer schon gesagt worden, ja, du kannst ja schön davon reden, ins Risiko zu gehen, weil du bist ja solvent. Die allermeiste Zeit meines Lebens war ich überhaupt nicht solvent. Und die Dinge, die ich getan habe, mit denen ich dann so bekannt wurde, dass ich damit Geld verdiente, habe ich deswegen getan, weil ich ins Risiko gegangen bin. Ich habe von 2001 bis 2003, in der Zeit, wo unsere Agentur wie jede Agentur schlingerte in der Rezession nach 9/11, wo mein Partner und ich versucht haben, einen 60-Mann-Laden zu retten einigermaßen, ne? Und wo wir uns verschuldet haben bis auf die Knochen, damit das irgendwie funktioniert, habe ich nachts den Schwarm geschrieben. Eine Geschichte über intelligente Einzeller in der Tiefsee. Würde jedes Marktforschungsinstitut gehabt hätte, dann bist du bescheuert.
Du hast vorher sehr erfolgreich. Ja. Also die waren jetzt nicht Weltbestseller, aber nur um das noch ganz kurz zu vervollständigen. Es war dein fünftes Buch, glaube ich.
Das war mein davor, sechstes
oder
Buch.
Sechste. Ja, ja. Du hast davor so Köln-Krimis geschrieben, die aber sehr, sehr viel verkauft wurden. Ne?
In, Köln war ich weltberühmt.
250.000 Exemplare. Das ist eine ganze
Nein, das ist eine falsche Information.
Okay.
Da gab es dann den schönen Tatbestand der Zweitverwertung. Also als ich den Schwarm schrieb, der dann plötzlich durch die Decke ging, da wurden diese alten Bücher alle nochmal aufgelegt und dann verkaufen die so viel.
Aha.
Ich habe davor in der Zeit, habe ich wirklich bescheidene Verkaufszahlen gehabt. Du, und ich habe so oft in meinem Leben, bin ich auf die Nase gefallen, habe wieder was Neues angefangen. Also nein, die meiste Zeit meines Lebens bin ich ins Risiko gegangen, obwohl ich nichts hatte. Und jeder gesagt hätte, wenn du nichts hast, dann tu es nicht. Und ich habe es trotzdem gemacht. Und man muss auch nicht glauben, dass ich mit dem Schwarm plötzlich ausgesorgt gehabt hätte. Man muss sich ja immer nur vorstellen, wie viele Menschen in Deutschland lesen. Und wenn du ganz viel Glück hast als Bestseller-Autor, dann heutzutage beispielsweise verkaufst du vielleicht 100.000 Bücher. Vielleicht verkaufst du, wenn du ganz, ganz viel Glück hast, 200.000 Bücher. So, jetzt kannst du dir ausrechnen, was dann hängen bleibt. Da bleibt nicht wenig hängen, aber dann machst du auch 3 Jahre wieder nichts anderes, als ein neues Buch zu schreiben.
Aber gibt es da nicht noch Filmrechte, ne? Dann über 30 Sprachen, in 30 Sprachen übersetzt?
Auch das ist ja nicht so, als ob das jetzt überall der Riesenbestseller geworden wäre, sondern du verkaufst eine Lizenz an einen ausländischen Verlag und der ausländische Verlag bezahlt dir pro verkauftes Buch dir und dem Verlag, sage ich mal, 5%. So, und die teilst nochmal auf. Also das soll jetzt nicht irgendwo eine Totalrelativierung sein. Ich will damit nur sagen, es ist keineswegs so, dass du damit über Nacht zum Multimillionär wirst und nicht mehr tun musst. Und die Dinge, die mir gelungen sind, sind mir deswegen gelungen, weil ich eben nicht überlegt habe, was will der Markt von mir.
Mhm.
Ich glaube, die größte Gefahr für einen Künstler ist, sich durch die Augen anderer Menschen zu betrachten und erspüren zu wollen, was der Markt will. Dann fängst du an, Scheiße zu produzieren. Ja. Und selbst wenn du damit erfolgreich bist, ist es Mist.
Danke, dass wir auf den letzten Metern nochmal ein bisschen was darüber erfahren haben. Ist jetzt vielleicht dramaturgisch nicht das perfekte Ende, in das ich dich da getrieben habe.
Nein,
aber
okay.
Aber es ist informativ gewesen.
Ein Gespräch ist ein Galopp.
Ein Gespräch ist ein Gespräch und wir beenden dieses Gespräch mit Cheerleader.
Von St. Vincent, ja.
Von
eine bemerkenswerte Künstlerin. Ja.
Ein Satz noch mehr.
Naja, ein Satz noch mehr, die habe ich damals, als sie erst das Album rausbrachte, habe ich das gekauft. War begeistert davon, dass das auch eine Abenteurerin ist, die ganz neue Wege ging und unbekannte Räume auslotete. Und als sie ihr drittes rausbrachte und ich die Ehre hatte, einmal das Magazin Aspekte moderieren zu dürfen, durfte ich einen Beitrag bestimmen und habe ich sie eingeladen nach Köln. Bin mit ihr durch die Nacht gezogen und dann haben wir dann morgens in Herrgottsfrüh noch zusammen gejammt. Und ich muss sagen, ich würde sie als die legitime Nachfolgerin von Bowie bezeichnen.
Oh.
Denn hör dir mal ihr Gesamtwerk an. Sie ist eine brillante Komponistin, Songschreiberin, Musikerin, Performerin. Also genau das, was ich liebe, Menschen, die nicht ausrechenbar sind und die immer noch versuchen, der Wirklichkeit eine neue Wahrheit abzutrotzen.
So, und jetzt auf die Schnelle machen wir es ganz einfach. Wir verlosen dreimal das Buch Space Boy über Bowie, über mich von Frank Schätzing. Und Sie müssen nichts weiter tun als uns sagen, wie hieß Frank Schätzings erster Roman. Schicken Sie die richtige Lösung an hörbar@radio1.de. Schreiben Sie bitte auch Ihre Telefonnummer und Ihre Adresse in die E-Mail, damit wir Sie im Gewinnfall benachrichtigen können und das Buch Ihnen leicht zukommt. Vielen Dank, lieber Frank.
Sehr gerne.
Dann bis in 14 Jahren wieder. Tschüss.
Tschüss.
Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.